schön, dass ihr da seid. Alle noch ein bisschen müde. Ist okay, geht mir heute ähnlich. Vielleicht habt ihr nachher einen Grund aufzuwachen. Wir sind hier mitten in dieser Predigtreihe vom Bezirk mit Gottes Verheißung leben. Es geht um Josua, um diesen Weg, den Gott mit seinem Volk in dieses Land hineingeht, das er ihnen versprochen hat. Diese Verheißung, die da war, jawohl, das soll euer neues Zuhause sein. Ihr bekommt das Versprochene, das lang erwartete und lang versprochene Zuhause endlich. Ihr zieht hier unter meinem Schutz ein. Ihr werdet hier einen Platz finden, der euch versorgt. Sie waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und seitdem sie dann über den Jordan drüber waren im Land, da hatten sie hier nicht mehr diese Geschichte, dass es Tag für Tag Manna gab. Es bricht eine neue Zeit an. Da ist Gottes ganz, ganz große Verheißung endlich zum Greifen nahe. Ja? Und so sind sie voll Vertrauen auf diese Verheißung Gottes losgegangen. Sie haben dieses Wunder am Jordan überlebt und erlebt, hier, dass sie unbeschadet rübergekommen sind. Sie haben erlebt, wie sie hier diese Stadt Jericho einnehmen, die eigentlich nicht einzunehmen war. Eins nach dem anderen passiert und sie erleben hautnah Gottes Versprechen, sie sind echt. Und diese Verheißung, die werden endlich Wirklichkeit. Aber jetzt liegt Josua vor Gott. Er liegt vor ihm voller Trauer und sagt eigentlich nur, warum? Gott, warum? Warum schenkst du uns den Sieg über Jericho? Warum sind wir hier in dieses Land reingekommen? Warum das alles? Warum all diese großen Wunder nur? Sollen wir wechseln? Okay. Warum all diese riesigen Wunder? Nur damit wir jetzt scheitern an dieser ganz kleinen Stadt, an Ai. Da war eigentlich klar, man braucht jetzt nicht hier die große Armee, hier nicht die gesamte hier Streitmacht aufzubieten. Ai ist klein, sie hat keine große Mauern, keine große Gegenwehr. 3000 Mann, das wird gut reichen. Aber was dann passiert an diesem kleinen Flecken ist, dass sie unglaublich großartig scheitern. Geschlagen im Kampf, geflohen, verfolgt und dann noch auf der Flucht getötet. Und Josua liegt vor Gott und sagt zu ihm, unser Herz ist geschmolzen. Unser Mut, unsere ganze Zuversicht, die verlaufet wie Eis im Sommer. Und so spricht er mit Gott. Ich lese Verse aus Josua 7, Verse 7 bis 9. Worte, die Josua zu Gott sagt. Ach Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt und um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören und sie werden uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen Namen tun? Gott, was wirst du tun? Du hast dein riesiges Versprechen gegeben, ja, und wir sind trotzdem gnadenlos gescheitert. Was wirst du für deinen Namen tun? So liegt Josua ahnungslos vor Gott und versteht es nicht. Wenn man heute die Bibel liest, weiß man als Leser im Vorfeld schon deutlich mehr. Ich habe gerade die Verse 7 bis 9 gelesen vom Kapitel 7. Und im ersten Vers des Kapitels heißt es dann schon, noch bevor Josua klagt und das alles passiert, doch die Israeliten veruntreuten Dinge, die dem Herrn geweiht waren. Ein Mann namens Achan hatte einige Gegenstände an sich genommen und der Herr wurde sehr zornig über die Israeliten. Achan war der Sohn Karmis aus dem Geschlecht Sabdis aus der Sippe Serach vom Stamm Juda. Kurz davor, vor dieser Geschichte in Ai, war eben diese Einnahme Jerichos Und es gab eine klare Anweisung, behaltet nichts von diesen Wertgegenständen, die ihr in einer durchaus großen Stadt dann doch auch finden werdet. Es war die Ansage, alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Gegenstände sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn sollen sie kommen. Und wenn ihr es trotzdem tut, wird Gottes Strafe auf euch und auf das ganze Volk kommen. Und genau das hat Achan getan. Und das ist der Grund, warum es zu diesem gnadenlosen Scheitern in Ai kommt, trotz dieser großen Verheißungen und Versprechen Gottes. Und Gott redet sehr, sehr deutlich zum Josua. Ich lese die Verse 10 bis 12. Da sagte der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du vor mir auf deinem Gesicht? Die Israeliten haben gesündigt und meinen Bund gebrochen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben Gegenstände genommen und gestohlen, die ich für mich ausgesondert habe. Aber sie haben nicht nur gestohlen, sondern darüber hinaus auch noch gelogen und die Gegenstände zu ihren übrigen Besitztümern gelegt. Deshalb können die Israeliten vor ihren Feinden nicht bestehen und müssen vor ihnen fliehen. Von jetzt an ist Israel dem Untergang geweiht. Ich werde nicht weiter bei euch sein, wenn ihr nicht die besagten Gegenstände in eurer Mitte, die zur Vernichtung bestimmt waren, zerstört. Wie muss das für Josua sein, der vor Gott liegt, die Situation bis gerade nicht verstanden hat und es dann so hört, dass Gott sagt, steh auf. Das Ganze hat einen Grund. Steh auf, Josua. Gott sagt, ich habe diesen Feldzug scheitern lassen. Ich habe eure ganze Aktion an die Wand fahren lassen. Und ihr werdet nicht mehr gegen eure Feinde bestehen können. Ihr werdet trotz der großen Verheißung, die ich euch gegeben habe, scheitern. Denn ich werde nicht mehr bei euch sein. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr diese Gegenstände aus eurer Mitte ausrottet, wo es wieder weg ist. Scheitern trotz Gottes riesiger Verheißung. Und Josua bekommt hier den Grund ganz deutlich gezeigt. In diesem Fall war der Grund fürs Scheitern trotz der großen Verheißung hier Sünde und Schuld. Und diese Sünde und Schuld, die kostet das Leben von einer ganzen Ladung an Menschen, inklusive Achan selber und seiner Familie. Diese Geschichte geht so aus, wie es in den Versen 24 bis 26 dann beschrieben wird. Dann nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren, also eben die Gegenstände, die er mit für sich beansprucht hatte, und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte. Und sie brachten sie hinaus ins Tal Achor. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn. Und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Ganz fremdartiges Verhaltensmuster. Ich werde jetzt heute nicht groß auf das eingehen, warum da die ganze Familie mit involviert ist. Es wird ein Teil von dem sein, was er als Einheit noch in die Hauskreise auch mit reinnehmen könnt. Aber wenn ich diesen Text lese, dann stehen ganz schnell zwei Reflexe in mir. Zum einen dieses, wie unglaublich ist das? Was passiert da? Was für eine unglaublich umfassende Wirkung hat das, was Achan tut. Und manches davon ist so schwer zu verstehen. Das ist das eine davon. Warum? Warum ist das so heftig? Und die andere Geschichte, die andere Denkrichtung geht in die, dass ich mir denke, wie gut ist, dass wir Jesus haben. Also, dass es nicht zugeht wie im Alten Testament, so jetzt mal schnell und flapsig formuliert. Und gut, dass das mit der Sünde heute gut ist, das ist heute noch nervig, aber es ist nicht mehr so das große Problem. Ist es so? Und in dem Moment, in dem ich so denke, ach ja, Martin, das ist jetzt nämlich so das riesige Problem, da muss ich an Paulus denken. Paulus, der deutlich später lebt und der ganz genau weiß, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören, der ganz genau weiß, was es bedeutet, frei zu sein durch das, dass wir zu Jesus gehören. Und er schreibt Menschen im griechischen Korinth eben mehrere tausend Jahre danach gefühlt, oder 1000, 2000 Jahre danach, schreibt er den Korinthern immer wieder, flieht vor der Sünde. Schreibt ihnen, flieht vor der Unzucht. Er schreibt ihnen, flieht vom Götzendienst, davor, dass ihr andere Götter anbetet. Flieht vor der Sünde, rennt weg vor ihr. Schreibt einer, der genau weiß, was Freiheit durch Jesus heißt. Rennt weg von ihr. Sie hat immer noch so eine wahnsinnige zerstörerische Kraft. Und sie sucht auch im Leben von euch als Menschen, die eigentlich zu Jesus gehören, irgendwo noch einen Punkt, wo sie ansetzen kann, wo nochmal eine Hebelwirkung entstehen kann, wo das machbar wird. Und die Auswirkungen davon, die sind ganz schön erschreckend. Ich kenne genug Geschichten, wo Vertrauen kaputt gegangen ist zwischen Menschen, weil plötzlich eine Lüge ans Licht gekommen ist. Wo die Gesundheit von einem Mensch beeinträchtigt wird, weil ein suchtartiges Verhalten sich so tief eingegraben hat. Wo die finanzielle Sicherheit von einer Familie zerbrochen ist, weil einer nicht gut mit Geld umgeht. Das ist diese menschliche Ebene davon. Und das zu sehen, dass es gleichzeitig auch die Beziehung zu Gott erschwert. Ich sage erschwert, nicht zerstört, weil das ist die Wirklichkeit, die uns das Neue Testament erzählt. Wenn wir zu Jesus gehören, dann wird es nicht sein wie Achan, dass die Sünde mich komplett von Gott trennt, aber es steht was im Raum. Paulus kann sogar schreiben, dadurch wird Gottes Geist in uns gedämpft, er kann immer so wirken. Gottes Wirken in uns nimmt ab. Gottes Reden wird gedämpft, wird abgeschwächt. Und die Sünde macht es schwer, in Gottes Verheißung zu leben. Im Endeffekt will sie immer noch, dass dein Leben scheitert. Und deshalb sagt Paulus, flieh vor der Sünde, renn von ihr weg. Er sagt im Endeffekt, es geht darum, ein Fluchtverhalten einzuüben. Fluchtverhalten, wie das aussehen kann und wie das heute aussieht in einem etwas ganz anderen Kontext, das seht ihr mal kurz als Video. Gucken, man auch keine Kinder, vielleicht wird es da mehr. Aber was für ein Bild und zu sehen, was für Tiere Fluchtverhalten bedeutet. Fluchtverhalten ist für die Lebensgrundlage, Überlebensgrundlage. Weil sie genau wissen, ohne das bleibe ich auf der Strecke. Denen steckt das instinktiv im Blut, den Zebras. Die müssen das nicht lernen. Die haben das zutiefst drin und sie wissen, sie brauchen es, um zu überleben. Und bei Achan war dieses Fluchtverhalten irgendwie nicht da. Ich lese den Vers 21 aus Josua 7.
da gesteht er das ein, als eben vor dem ganzen Volk rauskommt, dass er es war, gesteht er ein, was war. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber und ein Goldbarren. Sein Gewicht war 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Ich habe das Zeug gesehen, den Mantel, die Silbermünzen, den Goldbarren. Ich habe Lust danach bekommen, ja. Es hat ihn förmlich gepackt. Ich habe es mitgenommen, ich habe es versteckt. Wir brauchen, was Sünde angeht, ein Fluchtverhalten wie Zebras. Ein Fluchtverhalten, das direkt reagiert. Vielleicht jetzt nicht stürmisch und fluchtartig aus dem Raum rauszurennen, wenn was ist. Aber ein Gespräch zügig zu beenden, eine Sache aus der Hand zu legen, für einen kurzen Moment an die frische Luft zu gehen, wegzuschauen, das Notebook zuzuklappen. Wir brauchen Fluchtverhalten und manchmal brauche ich Fluchthelfer. Leute, die mit mir wegrennen, so wie die Zebraherde unterwegs ist. Fluchthelfer. Menschen, Freunde, die nachfragen können, die mich nicht alleine drin lassen, die mir das manchmal zusagen, flieh vor der Sünde, renn weg von ihr mit aller Kraft und mit aller Hilfe, die da ist. Und da, wo dir das nicht gelingt, trotz aller Mühe, trotz aller Kraft und trotz aller Hilfe und wo Sünde dich packt, da gilt das, was nicht nur eine billige Ausrede ist und ein billiger, einfacher Weg, sondern eine großartige Sache ist, dass dein Leben nicht enden muss wie Achan. Und das gilt, was Gott zusagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Im Endeffekt ist Gott unser größter Fluchthelfer. Und das ist eine seiner großen Verheißungen, gerade da, wo du in den vergangenen Tagen auf der Flucht warst und das vielleicht nicht gelungen ist. Und es ist eine Motivation für die kommende Woche, wo es dran ist, vielleicht von neuem wach zu sein und vor der Sünde wegzurennen. Gott als den großen Fluchthelfer zu sehen. Ich bete mit uns. Jesus, hab Dank für dieses große Versprechen, dass immer wieder der Neuanfang möglich ist, da wo Sünde zupackt. Danke, dass wir als Leute, die zu dir gehören, nicht alleine sind, dass wir einander haben. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, gegenseitig Fluchthelfer zu sein. Du weißt schon die Situationen, die in der kommenden Woche anstehen, was im Geschäft ist, was zu Hause ist, wo wir mit Menschen aus welchem Zusammenhang auch immer zu tun haben. Ich bitte dich darum, dass du hilfst, dieses Fluchtverhalten einzuüben. Und immer wieder neu drauf zu vertrauen, da wo trotz aller Mühe, trotz aller Kraft, trotz allem Anstrengen und trotz aller Hilfe es nicht funktioniert hat. Und ich sehe, wie es mich gepackt hat, bin ich dankbar drum, dass du der bist, der unser größter Fluchthelfer ist, der diesen Neuanfang gibt. Hab Dank für dieses Versprechen, das Tag für Tag gilt. Und ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder neu hilfst, auf diesem Weg mit dir zu gehen und dir ähnlicher zu werden und hilfst, dass das Fluchtverhalten gelingt und wir mehr und mehr zu den Menschen werden, wie du uns längst siehst und wie wir in deine Augen schon längst sind. Hab Dank. Amen. Wir singen jetzt nach der Predigt, begleitet vom Lobpreis.